Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Was passiert da gerade am und im Golf von Oman? Auf der einen Seite werden Tanker angegriffen und auf der anderen Seite ist für die amerikanische Administration völlig klar, wer dahinter steht. Natürlich der Iran. Wer etwas unabhängiger auf die bisher vorliegenden Fakten schaut, der hat andere Fragen. Es gibt zu viele divergierende Interessen dort im Nahen Osten und es gibt zu viele, die möglicherweise von einer solchen militärischen Aufheizung der Situation profitieren könnten. Also muss man immer fragen, wem nutzt es denn? Und dann kommt man vielleicht zu anderen Ergebnissen als die Amerikaner. Dieses Thema werden wir zu Beginn der Sendung etwas näher beleuchten. Und dann haben wir unter anderem das Folgende. Die Innenminister streiten über die Abschiebungen. Bei anderen Dingen gehen sie gemeinsam vor. Wir werden das weiter ausleuchten, unter anderem in einem Interview mit Konstantin Kuhle von der FDP. Dann die Wohnprobleme als Dauerthema. Was macht die Politik? Der Mieterbund jedenfalls macht mobil. Auch das werden wir hier beleuchten. Die europäischen Finanzminister kommen in kleinen Schritten voran. Das Eurobudget steht nicht, aber es steht in Umrissen oder ist zumindest zu erkennen. Und dann natürlich gegen Ende der Sendung schauen wir in die Schweiz. Dort passiert Ungewöhnliches. Die Frauen streiken und das in der Schweiz. Es wird uns beschäftigen. Zunächst aber, was passiert am Golf? Genau genommen, was macht die amerikanische Regierung und was will sie? Darüber möchte ich reden mit meinem Kollegen Thilo Kössler, den ich erst einmal herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Kössler.
Schönen guten Abend, Herr Zuheide.
Was sind die Informationen der amerikanischen Regierung wert, die ja belegen sollen, dass die bösen Iraner dahinter stecken?
Ja, Donald Trump hat heute in seinem Haussender Fox News keinen Zweifel daran gelassen. Der Iran hat es getan, hat er gesagt. Man habe ja die Bilder von dem Boot der iranischen Revolutionsgarden gesehen, die angeblich eine Haftmine von der Bordwand des japanischen Tankers Kokuke Courageous entfernen. Das riecht nach dem Iran, hat Donald Trump gesagt. Aber, Herr Zuheide, diese Bilder sind doch fragwürdig. Die Bilder dieses Videos sind unscharf, sie sind kriselig, sie sind verwackelt. Für einen Laien zumindest ist da nicht wahnsinnig viel zu erkennen. Es laufen Menschen auf diesem Patrouillenboot herum, sie machen sich an der Bordwand des Tankers zu schaffen. Aber was die da genau machen, das ist eigentlich nicht zu sehen und ob es sich tatsächlich um eine Haftmine handelt, die da entfernt wird oder ob da überhaupt was entfernt wird. Also da werden Zweifel laut und der Wert als möglicherweise kriegsauslösendes Beweisstück ist zumindest fragwürdig. Niemand weiß bis zur Stunde, was da genau passiert ist. Niemand weiß, wer dahinter steckt. Niemand kennt die möglichen Motive. Einhellig ist indes nur die Einschätzung, das ist eine gefährliche Eskalation. Hier wurden fahrende Schiffe angegriffen. Die Kriegsgefahr ist gewachsen. Übrigens auch zu heute die Gefahr eines Krieges aus Versehen oder aus einer schleichenden Zuspitzung heraus, gepaart mit gegenseitigen Fehleinschätzungen.
Wir wollen gleich noch über die politischen Implikationen reden. Ich würde gerne noch einen Moment dabei bleiben. Wie wird das im Moment in den Vereinigten Staaten diskutiert? Gibt es da schon eine Debatte, die hier bei uns auch losgegangen ist, so in dem Sinne, wie ich es gerade skizziert habe? Man fragt immer, wem nutzt es eigentlich? Und dann kommt man vielleicht nicht zu eindeutigen Ergebnissen. Wie wird in Amerika im Moment debattiert?
Naja, es wird jetzt natürlich der Wert dieses Videos diskutiert. Es werden Vergleiche natürlich gezogen zum Irakkrieg 2003, als die Bush-Administration angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen im Irak vorgelegt hat. Man weiß, das war vorgetäuscht, das war so nicht. Es werden Beweise gezogen. Man hat gesagt, es muss hier die Lage eindeutig und klar geklärt werden. Und aus dem Kongress zurzeit sind deutliche Stimmen zu vernehmen, die da sagen, wenn tatsächlich diese Administration einen Militärschlag gegen den Iran im Auge hat, dann muss vorher der Kongress eingeschaltet werden. Das kann der Präsident nicht im Alleingang tun.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Gefahr ist, und so wird es zumindest hier in Europa diskutiert, dass da zwei Seiten in einen Krieg stolpern können, den sie vielleicht am Ende gar nicht so wirklich wollen. Der amerikanische Präsident hat sich wie üblich höchst widersprüchlich bei seinem Haussender geäußert. Weiß man, was er will, oder weiß er es selbst? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also das ist ein Teil der Debatte, die es hier gibt. Man sagt, Donald Trump hat keine Strategie im Umgang mit dem Iran. Es heißt, Donald Trump will keinen Krieg. Er gilt nicht als Interventionist, er gilt als Isolationist.
Er ist einer,
Er wollte die Boys nach Hause holen aus Syrien und aus dem gesamten Nahen Osten. Er hielt auch den amerikanischen Einmarsch im Irak für einen Fehler. Allerdings hat er sich ein politisches Umfeld geschaffen, das sich ganz klar für eine Konfrontation mit dem Iran ausspricht. Das gilt zuerst für den nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Er hat sich mehrfach für einen Regimewechsel sogar stark gemacht im Iran. Das gilt wohl auch für Mike Pompeo, den Außenminister. Und das gilt natürlich für die Verbündeten am Golf, allen voran Saudi-Arabien. Insgesamt hat Donald Trump aber keine schlüssige Haltung zum Iran. Er hat eine Politik des maximalen Drucks aufgebaut. Er möchte den Iran an den Verhandlungstisch zwingen. Das ist in weiterer Ferne denn je. Andererseits betont Donald Trump immer wieder seine Verhandlungsbereitschaft. Das hat er heute auch auf Fox News wiederholt, aber auch gleich wieder zurückgenommen. Das ist also widersprüchlich, das ist nicht konzise. Donald Trump hat sichtbar keine erkennbare Strategie gegenüber dem Iran.
Ist es vielleicht so ähnlich wie bei Nordkorea?
Es ist ein bisschen so ähnlich wie Nordkorea, wobei es doch einen ziemlich dramatischen Unterschied gibt. Ich glaube, dass die Administration, so gespalten sie sich hier darstellt, sich in dem Punkt einig ist, dass sie sagt, Nordkorea ist brisanter. Dort darf es unter keinen Umständen einen militärischen Konflikt geben, weil das von weltpolitischer Bedeutung ist und die Risiken immens sind. Während man die Risiken am Golf doch für regional begrenzt hält und möglicherweise deshalb tatsächlich die Falken eine Strategie im Auge haben, die durchaus für einen Militärschlag plädieren können.
Das war Dieter Kössler mit Informationen und Einschätzungen aus den Vereinigten Staaten. Wir schauen nun in die Region selbst. Der Iran weist die Beschuldigungen zurück. Da könnte man genauso sagen. Natürlich, Michael Lehmann.
Außenminister Zarif reagierte am Morgen per Twitter auf die Anschuldigungen aus den USA. Der Vorwurf, hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Schiffe in der Straße von Hormuz stecke der Iran, sei Teil eines Komplotts. Politiker der USA und des Nahen Ostens, so Zarif, würden den Iran fälschlicherweise beschuldigen. Auch das Videomaterial, das das US-Militär veröffentlicht hat, kommentiert der iranische Außenminister. Es zeigt in Schwarz-Weiß eine angebliche Minenattacke auf einen Öltanker. Zarif kommentiert in seiner kurzen Twitter-Nachricht: Die USA zögen aus den Aufnahmen voreilige Schlüsse, ohne einen tatsächlichen oder ausführlichen Beweisschnipsel zu haben. Tatsächlich zeigen die Videoaufnahmen ein Patrouillenboot, dessen Besatzung an der Seitenwand eines großen Tankers angelegt hat und an der Außenwand des Tankers Dinge macht, die für Laien nur schwer zu interpretieren sind. Im staatlichen iranischen Hörfunk sagte ein Sprecher des Außenministeriums heute Morgen, der Iran sei für die Sicherheit in der Straße von Hormuz verantwortlich. Die Vorwürfe aus den USA seien deshalb alarmierend. Der Iran habe die Besatzung des gestern angegriffenen Tankers so schnell wie möglich gerettet, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran.
Das war der Bericht von Michael Lehmann und so viel zu diesem Thema. Wir kommen zur Innenpolitik und die begann heute in einer Fraktionsklausur in Berlin. Die Sozialdemokraten und die Abgeordneten von CDU und CSU haben sich gemeinsam getroffen und wie man hört, sie haben sich gut verstanden. Ist das nun ein wunderbar inszeniertes Theater, was da gerade in Berlin passiert, oder hat sich die Regierung möglicherweise darauf verständigt, dass man doch erstmal gemeinsam regiert und was dann kommt? Nun ja, wir alle wissen, was da auf dem Spiel steht. Stefan Detjen.
Gestern Abend bei Bier und Spargel Risotto im Kreuzberger Gartenlokal, heute in Arbeitsatmosphäre im Reichstagsgebäude. Die Fraktionsklausur von Union und SPD war eine Demonstration der Willigen. Sie wollten zeigen, wir können und wir wollen noch zusammen regieren. Viele Abgeordnete der Regierungsparteien ahnen nach den jüngsten Meinungsumfragen, dass ihre Zeit im Bundestag abgelaufen sein könnte, wenn die Koalition zerbricht und es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt.
Ja, wir haben Lust darauf, weiterzumachen und gut weiterzumachen. Und das ist das Ergebnis dieser Tagung.
Beteuert Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach dem Ende der Klausur am Mittag. Neben ihm stehen Alexander Dobrindt für die CSU und der kommissarische Vorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich. Beide versichern in ähnlichen Worten, dass es nicht an guten Absichten und schon gar nicht an persönlicher Harmonie mangele. Zum Beleg präsentieren die Koalitionäre Ergebnispapiere zur Sozial- und Wirtschaftspolitik. Der jüngste Streit um den Solidaritätszuschlag ist angeblich beigelegt, die Union von der zuletzt erhobenen Forderung nach vollständiger Streichung abgerückt. Wie schon im Koalitionsvertrag vereinbart, soll der Steuerzuschlag für die obersten 10% der Einkommen bestehen bleiben. 90% der Steuerzahler dafür sollen bis 2021 befreit werden. Im Pflegebereich will sich die Koalition für höhere Löhne und Bürokratieabbau einsetzen. Besonders betont wird der Beschluss zur besseren Mobilfunkversorgung in ländlichen Räumen. Um die Abdeckungslücken für mobilen Telefon- und Internetempfang zu schließen, soll eine staatliche Infrastrukturgesellschaft gegründet werden. Sie soll auf bundeseigenen Grundstücken Sendemasten für den Mobilfunk bauen. Rolf Mützenich, kommissarischer SPD-Fraktionschef, meint:
Wir können uns eben nicht alleine auf den Markt verlassen, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass der Staat auch hier eingreifen muss, wenn es zu diesen Lücken kommt. Weil Menschen brauchen das Internet und insbesondere dann, wenn sie wünschen, auch in naher Umgebung Arbeitsplätze, zukunftsfähige Arbeitsplätze zur Verfügung zu haben, sind auch die Industrien, die Unternehmen auf diese Abdeckung auch angewiesen.
Die schwierigsten Streitthemen aber wurden auf der Klausur bewusst ausgeklammert. Offen bleibt die Gestaltung der Grundsteuer, die nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bis zum Jahresende reformiert werden muss. Am Sonntagabend, so heißt es, könne es bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt eine Lösung geben. Keine Einigung dagegen zeichnet sich im Streit um die Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung ab. Noch am Morgen hatte Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, das Thema als Sollbruchstelle der Koalition markiert.
Hubertus Heil hat einen Vorschlag gemacht, der könnte sofort entschieden werden. Und ich hoffe, dass die CDU sich dort auch einen Ruck gibt. Ansonsten, finde ich, kann die Bevölkerung darüber dann auch abstimmen.
Abstimmung der Bevölkerung. Das ist dann doch wieder der Fingerzeig auf mögliche Neuwahlen nach einem Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition. Das Thema Grundrente könnte einen Anlass dafür bieten. Auch nach den Beteuerungen der guten Absichten und des gemeinsamen Willens bleibt die Große Koalition ein Bündnis auf unbestimmte Zeit.
Stefan Dethchen war das mit Informationen zu dieser Klausur. Die Innenminister haben ebenfalls zusammengesessen. Und bei den Innenministern ging es um ganz, ganz viele Themen. So viele, dass es fast schwerfällt, sie alle aufzuzählen. Die Abschiebungen sind ein Thema, die Clankriminalität, die Messerangriffe, Sicherheit bei Fußballspielen. Und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Etwas genauer hingehört hat der Kollege Christian Wolf.
Schon vor der Innenministerkonferenz ist das Thema Abschiebungen kontrovers diskutiert worden. In einem Punkt konnten sich die Minister und Senatoren nun in Kiel einigen. Bis Ende des Jahres soll niemand nach Syrien abgeschoben werden. Jetzt soll das Auswärtige Amt bis zum Herbst die Sicherheitslage in dem Land neu bewerten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius:
Nur auf der Grundlage eines aktualisierten Lagebildes, eines detaillierten Berichtes über die Lage in Syrien, die eine Verbesserung am Ende der Lage wirklich ausweist, könnte man dann darüber nachdenken, irgendwann mit Gefährdern und Tätern sie abzuschieben, beziehungsweise schwere Straftäter dann nachdenken.
Keine Einigung gab es dagegen bei dem Thema Abschiebungen nach Afghanistan. Die unionsgeführten Länder wollen nicht nur verurteilte Kriminelle abschieben, sondern auch andere Flüchtlinge. Viele SPD-geführten Länder lehnen das allerdings ab. Bundesinnenminister Horst Seehofer verwies auf die klare Linie innerhalb der Bundesregierung, wonach nach Afghanistan abgeschoben werden darf.
Ich respektiere, dass wir unterschiedliche politische Zusammensetzungen der Parlamente auf Landesebene haben, der Landesregierungen, und dass eine Landesregierung nicht gebunden wird durch etwas, was wir in Berlin beschließen. Boris wird von mir nie gehört haben, dass ich seine Position zu Afghanistan öffentlich kritisiere.
Der Bundesinnenminister machte auch noch mal deutlich, dass Smart-Home-Geräte wie beispielsweise Alexa oder Google Home nicht abgehört werden sollen.
Wir bekämpfen Terroristen, wir bekämpfen Extremisten, wir bekämpfen Verbrecher und wir bekämpfen nicht die Medien, die Journalisten oder die Kinderzimmer. Es hat auch niemand irgendeinen Versuch über irgendwelche Umwege und Tricks gemacht, sondern es war immer unsere Position und die bleibt auch so.
Auch wollen Bund und Länder künftig stärker gegen Clankriminalität vorgehen und deshalb enger zusammenarbeiten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius:
Wichtige Punkte dabei sind natürlich ein bundeseinheitliches Lagebild, das gibt es bislang nicht, und eben auch die internationale Zusammenarbeit auf Ebene der Sicherheitsbehörde hier zu verbessern. Also ein ganzes Bündel von Maßnahmen in diesem Kontext, und das finden wir richtig, richtig gut, um das mal so zu sagen.
Auch wollen die Innenminister und Senatoren stärker gegen die Verbreitung von Kinderpornografie vorgehen. Auf der Konferenz in Kiel einigten sie sich darauf, dass die Höchststrafe für den Besitz und für die Verbreitung von Kinderpornografie angehoben wird. Für den Gastgeber, Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote, ein wichtiges Zeichen.
Wir können es einfach nicht tolerieren. Und die Möglichkeiten, die sich da über das Netz momentan ergeben, dürfen bei allem Rechtsschutz auch von Netzen nicht dazu führen, dass das Thema Kinderpornografie sich weiter ausbreitet.
Auch über Fußballspiele ist in Kiel auf der Innenministerkonferenz gesprochen worden. Allerdings lehnen es die Politiker ab, dass die Vereine an den Kosten für die Einsätze beteiligt werden. Stattdessen verlangen sie, dass vor allem die großen Fußballvereine mehr für Prävention tun müssen. Sie sollen vor allem dafür sorgen, dass Pyrotechnik und bekannte Gewalttäter nicht in die Stadien gelangen.
Das war der Bericht von Christian Wolf und wir wollen fragen, was haben die Innenminister diskutiert, waren und sind das die richtigen Schwerpunkte? Es sind so viele Themen, dass man kaum weiß, wo man beginnen kann. Darüber möchte ich reden mit Konstantin Kuhle, den innenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Erst einmal schönen guten Abend, Herr Kuhle.
Guten Abend, Herr Zurheide.
Herr Kuhle, fangen wir vielleicht an mit Abschiebungen. Da gibt es ja auch zumindest in Ihrer Partei die ein oder andere Wortmeldung. Dürfen, sollen, müssen wir nach Afghanistan abschieben?
Soweit es sich um Straftäter und Gefährder und Identitätstäuscher handelt, ist es richtig, auch nach Afghanistan abzuschieben. Aber die Lage lässt es in Afghanistan nach Auffassung unseres FDP-Integrationsministers Joachim Stamp in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht zu, weitere Gruppen abzuschieben. Es muss ja auch mal gesagt werden, dass es viel einfacher ist, auf eine freiwillige Ausreise zu setzen und erst subsidiär als zweiter Schritt eine Abschiebung in Betracht kommt. Insofern ist das eine Frage der Reihenfolge und Joachim Stamp zeigt mit seinen Zahlen, mit seinen Abschiebezahlen in NRW, dass man auch hier in Deutschland ganz vorne mit dabei sein kann mit dieser Einschätzung. Aber die Einschätzung der CDU-Innenminister, die hier vorherrscht, die teile ich nicht.
Auf der einen Seite ist natürlich die Grundfrage, die Abschiebungen scheitern häufig daran, dass es diese berühmten administrativen Hindernisse gibt und dass die Bundesregierung bisher aus Ihrer Sicht, glaube ich, zu wenig tut, damit zum Beispiel Identitäten festgestellt werden können. Was wünschen, was verlangen Sie?
Ein ganz wesentliches Hindernis für Abschiebungen besteht darin, dass diese nicht gerichtsfest sind, wenn nicht diplomatisch zugesichert wird, dass den Abzuschiebenden in dem Herkunftsstaat beispielsweise keine unmenschliche Behandlung oder keine Folter droht. Und hier tut das Bundesinnenministerium, hier tut auch Horst Seehofer bisher zu wenig. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass mit der Diskussion über das sogenannte gute geordnete Rückkehrgesetz Versprechungen gemacht worden sind in Richtung Abschiebungen, die kaum gehalten werden können. Jetzt ist dieses Gesetz beschlossen, aber es mangelt an der tatsächlichen Umsetzung im Verhältnis zu anderen Staaten. Hier muss der Bundesinnenminister den Ländern den Rücken stärken und gerade bei Gefährdern, gerade bei denjenigen, die es abgesehen haben auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, dafür sorgen, dass eine diplomatische Zusicherung im Ausland eingeholt wird. Das macht er bisher zu wenig und hier muss Horst Seehofer nacharbeiten oder Platz machen für einen Bundesinnenminister, der dieses Thema ernster nimmt.
Hier haben wir gerade in Nordrhein-Westfalen wieder so einen Fall, wo auch ein Gefährder festgenommen worden ist. Und die Frage ist, wie lange wird er in Haft bleiben können, weil er kann nicht nach Tschetschenien zurückgeschoben werden. Das ist, was Menschen natürlich kaum verstehen.
In der spezifischen Konstellation dieses Falles in NRW geht es darum, dass die Identität festgestellt werden muss in der Kooperation mit der Russischen Föderation. Und auch das ist eine Frage, die die Bundesregierung klären muss. Hier können ja die Länder keine eigene Außenpolitik betreiben und irgendwo in Russland oder in den Maghreb-Staaten diplomatische Geschäfte erledigen. Das ist eine Frage der Bundesregierung. Und hier hat insbesondere das Land NRW wirklich mehr Unterstützung durch den Bund verdient.
Kommen wir zu einem anderen Themenfeld, Clankriminalität. Das ist viel in den Medien und die Politik scheint auch zu reagieren mit ganz unterschiedlichen Konstellationen in Nordrhein-Westfalen, genauso wie in Berlin, Bremen und anderswo. Was würden Sie sich da wünschen? Ist dieser Schwerpunkt richtig aus Ihrer Sicht?
Das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, der hier durch die Innenminister gesetzt wird. Wir können ja beobachten, dass Familienclans sich angesiedelt haben, insbesondere in Niedersachsen, Bremen, Berlin und NRW. Und deswegen haben diese Länder jetzt die Initiative ergriffen und bereiten mit dem Bund gemeinsam bestimmte Maßnahmen vor. Dazu gehört etwa, dass alle Behörden, die an einer Maßnahme gegen einen Clan beteiligt sind, zusammenarbeiten und dann kann man eben einen Haftbefehl vollstrecken oder einen Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz oder einen Verstoß gegen Zollvorschriften. Und das ist ein Ansatz, der dazu führt, dass man diese Clans wirklich empfindlich treffen kann. Was jetzt als nächstes geschehen muss, ist, dass man über die Kooperation der Polizeibehörden hinaus auch zu einer Kooperation der Justiz kommt. Denn es kann nicht sein, dass Verfahren über Ländergrenzen hinweg teilweise eingestellt werden müssen, dass ausermittelte Sachverhalte nicht einem Gerichtsurteil zugeführt werden können, weil keine hinreichende Informationsweitergabe zwischen den Länderjustizen stattfindet. Und deswegen muss der nächste Schritt sein, neben der Kooperation der Polizei, auch eine Kooperation der Justiz.
Es gibt dann so Forderungen, die nicht so sehr aus dem politischen Raum, sondern eher aus Polizeikreisen kommen. Zum Beispiel bei diesen Clans, wenn man dann Vermögen sicherstellt. Wir haben in Berlin da einen großen Fall, dass es dann eine Beweislastumkehr geben muss, dass das Vermögen legal erworben ist. Ist das mit der FDP zu machen?
Es gibt ja schon seit dem vergangenen Jahr die sogenannte Vermögensabschöpfung im Strafgesetzbuch. Wenn man bestimmte Anhaltspunkte für eine Straftat hat, dann muss derjenige, bei dem diese Anhaltspunkte vorliegen, beweisen, wo er den Vermögensgegenstand her hat. Und ich will nur mal darauf hinweisen, dass ein Teil dieser Regelung bereits vom Bundesgerichtshof für verfassungswidrig erachtet wurde. Es ist doch der Polizei überhaupt nicht geholfen, wenn immer weitere Befugnisse eingeführt werden und dann wird nach 2 Jahren, nach 3 Jahren festgestellt, die Polizei durfte das gar nicht. Wir sollten diese neue Regelung zur Vermögensabschöpfung, die wir jetzt gerade erst mal seit einem Jahr haben, die sollte voll durchgesetzt werden und auch in allen Bundesländern angewandt werden, insbesondere vor allen Dingen in Bremen ist das nach wie vor nicht voll zur Anwendung gekommen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob da weitere Schritte zur Vermögensabschöpfung geschehen müssen. Es ist richtig, dass man diese Clans am Vermögen treffen muss, aber die Polizei muss auch in Ruhe arbeiten können und man darf nicht jedes Jahr neues Recht schaffen, das dann auch noch keine sichere Rechtsgrundlage ist.
Auf deiner Seite, ganz kurz zum Schluss, wenn natürlich Geld in Libanon bar auf Konten eingezahlt wird und das wird dann überwiesen nach Deutschland, um Häuser zu kaufen, dass das, ja, ich sage mindestens riecht, ist wohl klar, oder? Was kann man da tun?
Genau, es gibt ja die Neuregelung deswegen schon zur Vermögensabschöpfung. Man sollte mal überlegen, inwieweit es auch möglich ist, während des Verfahrens schon bestimmte Vermögensgegenstände einzufrieren, damit Geld nicht gewaschen werden kann, nicht in Sicherheit gebracht werden kann. Und da kann man an den Verfahrensregeln sicherlich noch das eine oder andere optimieren. Aber eine Regelung, die der Polizei und der Staatsanwaltschaft erst seit einem Jahr zur Verfügung steht, die muss sich erstmal bewähren. Und da ist den Beamtinnen und Beamten überhaupt nicht geholfen, wenn jetzt schon wieder an der rechtlichen Schraube gedreht wird.
Dankeschön, das war Konstantin Kuhle von der FDP, innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Danke für das Gespräch heute Abend.
Sehr gerne.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Dass es beim Wohnungsmarkt knirscht, nicht nur in Großstädten, aber vor allen Dingen dort in Berlin unter anderem, ist wohl klar. Die entscheidende Frage ist, was kann man denn tun? Die Wohnproblematik als Dauerthema. Theo Gers.
Bewegung ist da, in trockenen Tüchern ist die Reform der Grundsteuer aber noch nicht. Finanzminister Olaf Scholz hat sich mit Bayern und der CSU auf einen Kompromiss verständigt, doch nun bremst die SPD-Bundestagsfraktion ihren eigenen Finanzminister erst einmal aus.
Das muss sich meine Bundestagsfraktion noch mal genau anschauen und ich bin ganz zuversichtlich, dass die Expertise von einigen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion auch helfen werden, einen guten Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen,
sagt der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Deutschlandfunk. Der zwischen Scholz und den Bayern verabredete Kompromiss steht damit noch nicht. Im Kern sieht er vor, dass künftig 2 oder sogar mehrere Grundsteuermodelle in Deutschland nebeneinander angewendet werden können. Das eine wäre das Modell des Bundesfinanzministers. Scholz will bundesweit eine wertabhängige Grundsteuer erheben. Die Grund- und Gebäudefläche, der Bodenwert und die Mieteinnahmen würden darin einfließen. Dieser Wert würde dann mit einer bundeseinheitlichen Steuermesszahl multipliziert, de facto stark abgesenkt, und als drittes würde, wie bisher auch, die Kommune ihren lokalen Hebesatz drauflegen und so die zu zahlende Grundsteuer erheben. Dagegen stand und steht die Forderung Bayerns nach einem wertunabhängigen Modell, bei dem nur die Fläche zählen würde. Auch das soll künftig möglich sein. Länder wie Bayern können also von der bundeseinheitlichen Regelung abweichen und die Grundsteuer komplett nach einem ganz eigenen Muster erheben. Die SPD lehnt das bislang ab. Ihr geht es, so Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider, um die Einnahmen und es geht ihr auch um den letzten Rest an Vermögensbesteuerung, den es in Deutschland noch gibt.
Es sind noch sehr unterschiedliche Vorstellungen, die es dort gibt. Wir wollen die Grundsteuer erhalten. Es sind 14 Milliarden Euro, die die Gemeinden brauchen, um die soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Es ist auch die einzige relevante vermögensbezogene Steuer, die wir noch haben. Und von daher ist das sicherlich noch ein harter Kampf.
Mit Blick auf die Grundsteuer blieb Kanzlerin Merkel deshalb heute ebenfalls vorsichtig.
Da werden wir jetzt in der nächsten Woche mit großer Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, einen Gesetzentwurf vorstellen.
Tatsächlich ist diese Wahrscheinlichkeit eher klein. Denn die SPD-Fraktion kann sich erst am Dienstag eine Meinung bilden. Und das dürfte zu spät sein für einen Kabinettsbeschluss über die Grundsteuerreform schon einen Tag später am Mittwoch. Die Reform bleibt aber auch so ein kompliziertes Vorhaben. Bisher mussten sich mit CDU, CSU und SPD drei Parteien und 16 Bundesländer einigen. Demnächst kommen mindestens die FDP und die Grünen dazu. Denn für die neue Grundsteuer muss auch das Grundgesetz geändert werden und dafür reichen die Stimmen der Koalitionsparteien im Bund nicht. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Mehrheitsbeschaffung politisch noch mit anderen Forderungen verknüpft werden könnte. Die SPD etwa will einen bundesweiten Mietendeckel, der Mieterhöhungen in gefragten Gegenden für 5 Jahre ausschließen würde. Auf derartige Forderungen ging Angela Merkel auf dem Deutschen Mietertag in Köln nicht ein, aber auch die Kanzlerin versprach, stärker gegen explodierende Mieten vorzugehen. Durch mehr Bauen, durch bessere Mietspiegel und auch mit Hilfe des Ordnungsrechts.
Wir müssen mit solchen Instrumentarien des Ordnungsrechts schon arbeiten, weil wir ansonsten den Dingen sehr, sehr schwer Herr werden.
Das war die Bundeskanzlerin im Bericht von Theo Gehes und um die Mieten und den Deckel oder was auch immer man tun kann, damit die Mieten nicht weiter steigen. Darum ging es vor allen Dingen beim Mieterbund. Zugehört hat nicht nur die Kanzlerin, sondern auch Frank Überall.
Lukas Siebenkotten ist von den Delegierten beim Deutschen Mietertag in Köln einstimmig zum Präsidenten des Mieterbundes gewählt worden. Vor dem Plenum zeigte er sich kämpferisch. In seiner nun 6-jährigen Amtszeit will er sich dafür engagieren, dass die Politik den Einsatz für bezahlbaren Wohnraum ernster nimmt. Der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Veranstaltung in Köln stellte den neuen Vorsitzenden nur bedingt zufrieden. Er wünsche sich, so Lukas Siebenkotten, dass die Kanzlerin das Thema Wohnen zur Chefsache macht. Er habe aber bisher nicht den Eindruck, dass sie das tatsächlich vorhabe. Gerade in Ballungsräumen müssten dringend mehr preisgünstige Wohnungen gebaut werden. Außerdem will sich der Mieterbund gegen aus seiner Sicht missbräuchliche Luxussanierungen und Eigenbedarfskündigungen durch Vermieter einsetzen. Diese Ziele will er unter anderem erreichen, indem er sich verstärkt mit unabhängigen Mieterinitiativen vernetzt. Lukas Siebenkotten hat bereits seit 11 Jahren als Direktor beim Mieterbund gearbeitet. Der Deutsche Mieterbund ist der Zusammenschluss von rund 300 Mietervereinen in der ganzen Republik. Er vertritt die Interessen von bundesweit gut 3 Millionen Mieterinnen und Mietern.
Das war der Bericht von Frank Überall. Wir bleiben beim Thema Wohnungseigentümer. Der Bundesgerichtshof hat dort ein wichtiges Urteil zum Thema Kostenerstattung gefasst. Valerie Nickel.
Wohnungseigentümer, die auf eigene Faust sanieren, können die Kosten nicht von der Eigentümergemeinschaft zurückverlangen. Auch dann nicht, wenn sie es eigentlich gar nicht hätten bezahlen müssen. Geklagt hat ein Wohnungseigentümer aus Hamburg. Er hatte 2005 die Fenster seiner Wohnung erneuert und dafür 5.500 Euro ausgegeben. Erst 7 Jahre später stellte sich durch ein BGH-Urteil heraus, dass dafür eigentlich die Eigentümergemeinschaft zuständig gewesen wäre. Nun wollte der Mann das Geld von der Gemeinschaft zurückhaben. Das Gericht erteilte ihm eine Absage. Im Nachhinein könne der Eigentümer kein Geld von der Gemeinschaft verlangen. Es spiele dabei keine Rolle, dass er nicht wusste, dass er eine Sanierungsmaßnahme nicht selbst bezahlen muss. Es ändert auch nichts daran, dass die Sanierung dringend notwendig war. Sonst, so der BGH, sei nämlich das Risiko zu groß, dass Wohnungseigentümergemeinschaften viele unerwartete Ausgaben tragen müssen.
In Oberschwaben ist ein Flüchtling bei der Abschiebung gestorben, Thomas Wagner.
Der tödliche Zwischenfall ereignete sich kurz, nachdem die Polizei gegen 6.20 Uhr mit 2 Streifenwagen vorgefahren war. Der 39-jährige Algerier, der in der oberschwäbischen Gemeinde Beienfurt bei Ravensburg lebte, sollte abgeschoben werden. Nach Darstellung der Polizei habe der Mann mit dem Packen seiner persönlichen Sachen begonnen und dann, wie es im Polizeibericht heißt, eine günstige Gelegenheit genutzt, um aus einem geöffneten Fenster zu klettern. Dabei sei der Flüchtling aus dem Fenster gefallen und aus dem dritten Stockwerk des Wohnhauses etwa 8 Meter in die Tiefe gestürzt, wo er auf Rasengittersteine fiel. Ein Polizist soll noch versucht haben, ihn festzuhalten, vergeblich. Der Mann sei noch an der Unglücksstelle gestorben, heißt es bei der zuständigen Polizeidirektion Konstanz. Dort bestätigte ein Sprecher auch, dass der 39-jährige Algerier mit einer deutschen Ehefrau verheiratet gewesen sei, was eigentlich ein Grund gewesen wäre, ihn nicht abzuschieben. Weswegen die zuständigen Behörden trotzdem zum Mai 2019 seine Ausweisung und nun seine Abschiebung verfügten, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei wollte hierzu keine Stellung beziehen und verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft Ravensburg, die aber am späten Nachmittag nicht mehr erreichbar war. Wie aus Oberschwaben verlautete, soll der 39-jährige Algerier bereits im Jahre 2011 eine Ablehnung seines Asylantrages bekommen haben. Allerdings habe er bis Mai 2019 über eine Aufenthaltsduldung verfügt. Weshalb die aufgehoben wurde, ist bislang nicht bekannt.
Wie es weitergeht mit Julian Assange, ist im Moment unklar. Die Amerikaner möchten ihn ausgeliefert haben. Die Entscheidung der Briten kann allerdings noch dauern. Sven Weingärtner.
Nachdem im Vorfeld unklar war, ob Julian Assange gesundheitsbedingt an der Anhörung im Gericht teilnehmen kann, wurde er per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Dort verbüßte er eine Haftstrafe, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Assange sagte, dass in diesem Verfahren 175 Jahre seines Lebens auf dem Spiel stünden. Das ist die Höchststrafe, die er in den USA bei einer Verurteilung wegen Spionage und Veröffentlichung geheimer Dokumente zu erwarten hätte. Assange verteidigte zudem seine Enthüllungsplattform. WikiLeaks sei keine Hackerorganisation, sondern ein Herausgeber brisanter Informationen. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich mehrere Dutzend Unterstützer versammelt. Sie sehen in dem Verfahren gegen Assange einen Angriff auf die Presse und die Meinungsfreiheit und forderten, Assange freizulassen. Mit einer Entscheidung über eine Auslieferung in die USA ist nun im Februar zu rechnen. Diesen Termin legte das Londoner Gericht fest. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, könnte Assange dagegen allerdings Rechtsmittel einlegen. Das würde ein jahrelanges Verfahren bedeuten.
Der frühere Chefredakteur von Cumhuriyet, Can Dündar, konnte nach Deutschland fliehen aus der Türkei. Seine Frau wurde dort festgehalten, inzwischen ist sie aber auch im Exil angekommen. Christian Buttgereit.
Nach eigenen Angaben ist Dilek Dündar seit Dienstag in Deutschland. Wie sie dorthin gekommen ist, wollte sie nicht sagen. Die türkische Ausreisesperre gegen sie besteht weiter. Sie war verhängt worden, nachdem ihr Ehemann Can Dündar vor 3 Jahren nach Deutschland geflohen war. Strafrechtliche Vorwürfe gegen Dilek Dündar liegen nicht vor. Trotzdem wurde ihr der Reisepass abgenommen, sodass sie die Türkei nicht auf legalem Wege verlassen konnte. Ihren Ehemann und ihren Sohn, der in London studiert, habe sie 3 Jahre lang nicht gesehen, so Dündar. Sie sagte, alle rechtlichen Schritte, ihre Ausreisesperre aufheben zu lassen, seien ins Leere gelaufen. Ihr Mann war Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet. Gegen ihn läuft in der Türkei ein Gerichtsverfahren wegen Terrorvorwürfen und Spionage. Dafür drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Ausreisesperren bestehen derzeit auch gegen rund 40 Deutsche in der Türkei, darunter der Kölner Sozialwissenschaftler Adil Demirci. Über eine Aufhebung seiner Ausreisesperre soll heute noch ein Gericht entscheiden.
Nicht nur die Russen versuchen, Wahlen zu beeinflussen, sie allerdings auch. Bei der Europawahl ist das auch der Fall gewesen. Allerdings hat die Europäische Kommission versucht, gegenzusteuern. Heute hat man Bilanz gezogen, die war einigermaßen positiv. Holger Roman.
Einen Big Bang-Moment wie bei den US-Wahlen oder beim Brexit-Referendum 2016 habe es nicht gegeben, gibt EU-Justizkommissarin Vera Jourova rückblickend Entwarnung. Nach Erkenntnissen der Brüsseler Behörde haben die zuständigen Stellen keinen massiven Angriff auf die zurückliegenden Wahlen zum EU-Parlament registriert, der mit dem Skandal um die Datenfirma Cambridge Analytica vergleichbar wäre. Größere koordinierte Attacken, um die Meinungsfindung der Bürger mittels Fake News und Desinformation im Internet zu manipulieren oder das Ergebnis der Abstimmung zu verfälschen, könne man ausschließen. Laut der Kommissarin aus Tschechien bedeutet dies freilich nicht, dass es überhaupt keine entsprechenden Versuche gab. Konkret verwies Jourova auf die einschlägigen Aktivitäten speziell russischer Netzwerke. Rund 1000 Fälle aus dieser Richtung habe man seit Januar aufgespürt und offengelegt. Die gesammelten Beweise hätten gezeigt, dass russische Quellen quasi am laufenden Band Lügen und Falschmeldungen über die EU, einzelne Mitgliedstaaten oder Politiker verbreiteten, etwa um die Wahlbeteiligung zu drücken oder die Vorlieben der Wähler in eine bestimmte Richtung zu lenken. dass sich der durch Fake News und verkappte Wahlwerbung entstandene Schaden vergleichsweise in Grenzen hielt, führt die Kommission auf ihre eigene Präventionsstrategie zurück. Schon vor Monaten hatte man den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten intensiviert und eine Art Frühwarnsystem geschaffen. Große Internetkonzerne wie Facebook, Google oder Twitter hatten einen freiwilligen Verhaltenskodex unterschrieben und sich darin verpflichtet, konsequenter gegen falsche und irreführende Inhalte vorzugehen. Eine Arbeit, die unbedingt weitergehen müsse, wie die Behörde betont.
Um 23.43 Uhr schauen wir nun auf das Börsengeschehen, wie sich die Börse heute entwickelt hat. Klaus-Rainer Jackisch ist unser Berichterstatter.
Sorgen über eine deutliche Abkühlung der Weltkonjunktur und die zunehmenden Spannungen in der Golfregion haben den Frankfurter Aktienmarkt zum Wochenschluss auf Talfahrt geschickt. Der deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 12.096 Punkten, 72 weniger als gestern. Für Aufsehen sorgten vor allem neue Wirtschaftsdaten aus China. Im Mai wuchs die Produktion in der Volksrepublik nur noch um 5%. Das ist der schlechteste Wert seit 17 Jahren. Eine direkte Folge des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Den spüren mittlerweile immer mehr amerikanische Unternehmen. Über 600 von ihnen schrieben jetzt einen Brandbrief und forderten US-Präsident Donald Trump auf, den Konflikt endlich zu lösen. Ein eskalierender Handelsstreit sei nicht im Interesse des Landes. Bis zu 2 Millionen Arbeitsplätze seien in Gefahr, hieß es. Wie schwer der Konflikt mittlerweile sogar die boomende Technologiebranche betrifft, zeigt der Fall des weltweit größten Chipherstellers Broadcom. Dort gibt es einen drastischen Nachfrageeinbruch. Das Unternehmen senkte jetzt seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Ursache sind die aus dem Handelsstreit entstandenen Restriktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei. Die USA hatten das Unternehmen kürzlich auf eine schwarze Liste gesetzt. Dadurch müssen US-Firmen mit Sanktionen rechnen, wenn sie mit den Chinesen weiter Geschäfte machen. Die Warnung von Broadcom ließ heute auch die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon um über 5% abrutschen. Für zusätzliche Unruhe sorgten auch die Angriffe auf 2 Tanker im Golf von Oman. Die USA machten heute den Iran dafür verantwortlich. Teheran wies die Vorwürfe zurück. Anleger fürchten eine Zuspitzung der Situation, was auch die Ölpreise weiter anziehen ließ.
Soweit der Börsenbericht, soweit Klaus-Rainer Jackisch. Die Finanzminister in Europa haben zusammengesessen und sie haben unter anderem über das Euro-Budget beraten. Sie alle wissen, der französische Präsident Macron ist einer derjenigen, der dieses Euro-Budget befürwortet, unter anderem, weil er glaubt, mit diesem Euro-Budget künftige Krisen besser bewältigen zu können. Vor allem die Deutschen sind zögerlich und sie wollen das eher nicht, unter anderem natürlich, weil sie Angst haben hier in heimischen Wahlkämpfen, dass ihnen so etwas um die Ohren gehauen wird nach dem Motto, die Deutschen bezahlen für andere in Europa, die sich nicht richtig verhalten. Heute nun ist man ein ganz klein bisschen vorangekommen, aber eben auch nur ein ganz kleines bisschen. Peter Kapern.
Irgendwie wollte es heute früh nach einer langen Verhandlungsnacht nicht allen Beteiligten gelingen, die Ergebnisse zu loben. Pierre Moscovici, der EU-Kommissar, gab in ungewohnter Bescheidenheit zu Protokoll, man habe immerhin eine Tür hin zu einem Eurozonenbudget geöffnet, während Mario Centeno, der Chef der Eurogruppe, nicht einmal so weit gehen wollte.
More work is needed.
Es sei noch mehr Arbeit nötig, bilanzierte Centeno die Verhandlungsnacht. Und gemessen an der ursprünglichen Zielsetzung trifft das auf jeden Fall zu. Durch eine Reihe von Reformen soll die Eurozone zu einem Bollwerk ausgebaut werden, das der nächsten Wirtschafts- und Finanzkrise standhalten kann, damit nicht wieder Staaten und Banken ins Wanken geraten und das Überleben der Währungsunion insgesamt in Frage gestellt wird. Und dann war da noch die Ansage von Emmanuel Macron vor 2 Jahren, der ein mehrere hundert Milliarden schweres Budget für die Eurozone gefordert hatte. 2 Aufgaben sollte dieser Haushalt haben. Die ärmeren Euro-Staaten sollten mit den Geldern wirtschaftlich an die reicheren herangeführt werden. Und außerdem sollten Macron zufolge, damit Euro-Länder, die unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, stabilisiert werden können, damit sie in der Krise nicht auch noch sparen und damit den Abschwung verstärken müssen. Gemessen an diesen Ideen sind die Resultate der vergangenen Nacht sehr überschaubar. Es soll ein Eurozonenbudget geben, das haben die Finanzminister vereinbart, zum wiederholten Mal. Klar ist jetzt auch, wie über die Verteilung der Gelder entschieden werden soll. Offen ist aber der Umfang des Budgets. Die Rede ist von rund 20 Milliarden Euro für 7 Jahre. Offen ist auch, woher das Geld kommen soll. Ein Teil wird aus dem allgemeinen EU-Haushalt stammen. Heftig umstritten ist nach wie vor, ob das Budget auch durch Extrazahlungen der Euro-Staaten aufgestockt werden kann, was dem schmalbrüstigen kleinen Budget die Möglichkeit geben würde, wenigstens im Laufe der Jahre zu wachsen. Dagegen sperren sich aber vor allem die Niederlande. Es soll weiter verhandelt werden. Klar ist hingegen, dass das Budget nicht zur Stabilisierung von Euro-Ländern in wirtschaftlichen Notzeiten eingesetzt wird, so wie es Frankreichs Staatspräsident verlangt hatte. Dessen Finanzminister Bruno Le Maire ordnete dennoch das Resultat der langen Nacht von Luxemburg als Erfolg ein. Wir haben ein Eurozonenbudget. Das war eines der Versprechen von Emmanuel Macron in seinem Wahlkampf 2017. Und dieses Versprechen des Präsidenten der Republik ist eingehalten worden. Durchwachsen sind auch die Fortschritte, die die Finanzminister bei den übrigen Reformprojekten der Eurozone erreicht haben. Da ist zum einen der Umbau des Rettungsfonds ESM. Er bekommt eine Kreditlinie für Euro-Länder, die unverschuldet in eine Krise geraten. Außerdem wird der ESM über 60 Milliarden Euro verfügen, die er einsetzen kann, wenn das Geld des Europäischen Bankenabwicklungsfonds nicht ausreichen sollte, um eine marode Bank abzuwickeln. Diese Letztabsicherung soll wie eine Brandmauer wirken, damit die Krise einer Bank nicht wieder wie vor 10 Jahren zur Krise vieler Banken wird. Und dann ist da noch das Reformprojekt Einlagensicherungsfonds. Gestern hatte IWF-Chefin Christine Lagarde noch einmal unterstrichen, wie notwendig dieser Fonds sei, damit es in Europas Bankenlandschaft keine Zonen minderer Sicherheit für Anleger mehr gebe. Seit Jahren aber stockt das Projekt. Und daran hat auch die lange Nacht von Luxemburg nichts geändert.
Das war der Bericht von Peter Kapern. Was heute in der Schweiz passiert ist, das passt nicht ganz zum Bild, das der ein oder andere von der Alpenrepublik hat. Die Schweiz ist eigentlich ein Land, zumindest auf den ersten Blick, in dem vieles geordnet zugeht, der Konsens wichtiger ist als alles andere, zumal die politische Auseinandersetzung. Nun ja, dass das nicht mehr ganz so war, hat der ein oder andere gemerkt, aber heute haben alle es gemerkt, denn tausende Schweizerinnen sind auf die Straße gezogen und sie haben lautstark das eingefordert, was sie eigentlich schon längst hätten haben wollen, nämlich Gleichberechtigung. Nicht nur in der Schweiz ist das ein Thema, aber dort heute ganz besonders. Dietrich Karl Meurer.
Schon mitten in der Nacht läuteten die ersten Frauen den schweizweiten Streiktag ein. Ausgestattet mit Bratpfannen, Kochlöffeln und Topfdeckeln zogen sie lärmend durch die Städte, so wie hier in Zürich. Gewerkschafterinnen und Frauenorganisationen hatten die Frauen und solidarische Männer dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, um für Gleichberechtigung in Wirtschaft und Gesellschaft zu demonstrieren. In der ganzen Schweiz gab es unterschiedlichste Veranstaltungen. So zogen zum Beispiel in Bern 5000 Frauen mit Kinderwagen durch die Stadt. Im Wallis verlieh man singend den Forderungen Nachdruck. Und in Zürich verteilte am Mittag eine Streikküche Essen an die, die die Arbeit niedergelegt hatten.
Ich beteilige mich heute, weil ich in meinem Alltag, sei es beruflich oder privat, immer noch merke, dass ich anders behandelt werde als Männer.
Weil ich es ganz wichtig finde, den Frauen eine Stimme zu geben, weil Frauen aufgrund ihres Geschlechts hier in der Schweiz und überall immer noch diskriminiert werden. Das muss sichtbar gemacht werden, diese Ungerechtigkeiten müssen wirklich aufhören.
Ja, damit ich meine Frau entlassen kann. Also ich schaue jetzt nach unserem Sohn, damit meine Frau überhaupt Zeit für die Sache hier hat.
Seit 1981 ist in der Schweiz die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verfassung verankert. Doch, so sagt die Historikerin Elisabeth Joris, findet man im Alltag noch immer viele Beispiele von Benachteiligung.
Im Bereich der Erwerbsarbeit gibt es noch Lohndifferenzen, die nicht erklärbar sind. Dazu nur 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, was im europäischen Vergleich sehr tief ist. Und es fehlt an Strukturen, um die Vereinbarkeit von Haus- und Betreuungsarbeit zum einen und Erwerbsarbeit zusammenzubringen.
Vor allen Dingen an diesen Punkten knüpfte die Kritik der tausenden protestierenden Frauen an. Zudem forderten sie ein Ende von sexueller Gewalt und Homophobie. Dass ein Streiktag die Gesellschaft verändern könne, zeige das Vorbild der Aktion, der erste nationale Frauenstreik der Schweiz im Jahr 1991. Damals hatten sich 500.000 Frauen beteiligt. Elisabeth Joris.
Mit dem Frauenstreiktag 2019 möchte man eigentlich dasselbe erreichen wie bereits 1991, also alle Formen der Diskriminierung aufzuheben und zum anderen eben die Sichtbarmachung aller Bereiche, in denen Frauen tätig sind, insbesondere auch im Care-Bereich, dem bezahlten, im privaten Haushalten, ebenso wie die unbezahlte Innenhausarbeit, aber auch im freiwilligen Bereich.
Die Hoffnung, dass es künftig in der Schweiz mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geben möge, äußerten viele der Frauen, die die Arbeit niedergelegt haben.
Ich erhoffe mir vor allem, dass es eine Sensibilisierung gibt und dass es eine Mobilisierung gibt. Und dass vor allem, glaube ich, klar wird, dass es nicht nur uns Frauen was angeht, sondern genauso die Männer.
Meiner Meinung nach muss die Gleichstellung wirklich jetzt vorangetrieben werden. Das Gesetz besteht, da muss was passieren. Es braucht ein Aufbrechen der Denkweisen in den Köpfen. Die Betriebe müssen sehen, dass es so nicht weitergeht, dass Frauen wie Männer gleiche Rechte haben, dass Jobsharing-Stellen ausgeschrieben werden, dass Frauen teilnehmen können. Und ich erhoffe mir sehr, dass ein Wachwerden und eine Umsetzung einfach schneller vorangeht.
Die Schweizerinnen machen mobil. Das war der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Wir machen jetzt nicht mobil. Wir hören die Pressestimmen von morgen. Die Kollegin Helena Baas ist bei mir. Sie hat sie. Bitte schön.
Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran wegen des Angriffs auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman beschäftigen viele Zeitungen. Die Landeszeitung aus Lüneburg warnt. Die Kriegsgefahr wächst. Die Waffen sprechen direkt an der Öl- und Gasschlagader der Welt. Dabei ist zunächst sogar unerheblich, wer befohlen hat, Tanker anzugreifen. An möglichen Aggressoren mangelt es nicht. Die Rheinische Post aus Düsseldorf zweifelt an den Schuldzuweisungen. Dass der Iran hinter der jüngsten Attacke steckt, wie man jetzt in Washington behauptet, dafür reichen die unscharfen Videobilder eines iranischen Schnellboots als Beweis nicht aus. Die Lage am Golf ist konfus, aber sie ist zweifelsohne gefährlich. Auf beiden Seiten haben leider Männer das Sagen, die mit der Gabe der Diplomatie nicht gerade gesegnet sind. Aus Sicht der Stuttgarter Zeitung ist klar, dass solche Attacken überhaupt einen Krieg zwischen den USA und dem Iran auslösen könnten. Dafür trägt Washington die Verantwortung. Es hat den Konflikt eskaliert. Dessen Explosionskraft steigert sich von Tag zu Tag, ohne dass die USA ihrem Ziel, den Iran zum Einlenken zu bezwingen, näher gekommen wären. Die Freie Presse aus Chemnitz wirft ein, nicht nur die USA, auch andere Staaten kennen sich aus mit der gezielten Provokation, um damit Kriege zu legitimieren. Könnten nicht auch andere Mächte in der Region ein Interesse an der Provokation haben, um Teheran zu schwächen? Besonnenheit ist nun vonnöten, betont das Badische Tageblatt aus Baden-Baden, auch für US-Präsident Trump. Ein militärischer Konflikt würde nämlich seine Wiederwahl stark gefährden. Das wissen auch alle anderen, auch das Regime in Teheran, dessen Bereitschaft zur Provokation deshalb natürlich nicht kleiner wird. Einige Zeitungen sehen Parallelen zum früheren Vorgehen der USA, konkret vor dem Irakkrieg 2013. Die westfälischen Nachrichten aus Münster erinnern. Dort sprachen die USA von klaren Beweisen für Massenvernichtungswaffen. Sie wurden nie gefunden. Jetzt muss alles getan werden, um die Vorfälle aufzuklären und vorschnelle Reaktionen zu verhindern. Doch die Europäer sind mit sich selbst beschäftigt und sprechen zudem nicht mit einer Stimme. Zum nächsten Thema. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel hat angeregt, Mieten bundesweit zu deckeln. Keine gute Idee, findet die Badische Zeitung aus Freiburg. Dann überlegen viele Vermieter natürlich, ob sie nicht rasch noch eine Mieterhöhung verschicken. Der Berliner Tagesspiegel meint, die Forderungen nach dem Mietendeckel mag die SPD quälen, findet sie jedoch abermals keine Antwort auf die Wohnungsnot, droht ihr das Los einer Splitterpartei. Dass der Mietendeckel die Große Koalition spaltet, hat sie sich letztlich selbst zuzuschreiben. Wer viel zu lange, viel zu wenig gebaut wird. Aber der Ruf nach mehr Neubau allein richtet es nicht.
Dankeschön, das war die Kollegin Helena Baas mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Die ganze Nacht über werden wir Sie weiter natürlich informieren und ab 6 Uhr dann die Kollegin Christine Heuer um 8.10 Uhr in einem Interview mit dem ehemaligen Staatssekretär Jürgen Krobock. Da geht es dann um die Frage, was im Nahen Osten passieren wird. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage Ihnen gute Nacht, bis demnächst und tschüss.